herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenstart. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und alle Sprecherinnen und Sprecher der Häuser. Es gibt von hier oben, wenn ich das richtig überblicke, nichts Aktives. Deswegen können wir direkt mit Ihren Fragen starten und aufgrund der Fülle der Wortmeldungen würde ich mal mit dem Koalitionsausschuss anfangen, beziehungsweise jetzt mal erstmal mit dem Energiepreispaket. Und Sie geben mir am besten noch mal immer eine Wortmeldung, wenn Sie dazu, auch wenn ich schon mal durchgegangen bin, wenn Sie dazu fragen wollen. Herr Sascheid, Sie wollten Energiepreispaket, richtig? Dann fangen wir dort doch direkt mal an. Genau.
Ja, Packroff, Jonathan Packroff von The Pioneer.
Entschuldigung, genau. Ja, genau. Pardon.
Wir sehen uns einigermaßen ähnlich. Meine Frage geht an Cornelius oder an Herrn Kall. Und zwar hat ja der Bundeskanzler heute gesagt, er will sicherstellen, dass die Steuersenkung jetzt auch weitergegeben wird an die Verbraucher. Da würde mich interessieren, wie soll das denn sichergestellt werden?
Preise werden ja transparent, auch von den Mineralölkonzernen, müssen transparent offengelegt werden. Wir haben Aufsichtsmöglichkeiten über die kartellrechtlichen und anderen Instrumente. Und es gibt nach meiner Beobachtung einen gewissen öffentlichen Druck, dass man diese Preise auch weitergibt. Und davon geht die Bundesregierung aus.
Ja, Nachfrage dann ans Wirtschaftsministerium. Wie bewertet denn Frau Reiche die Maßnahmen? Sie hatte sich ja im Vorfeld skeptisch gezeigt, was eine mögliche Steuersenkung angeht, eben genau aus der Sorge, dass dieser Effekt verpuffen könnte.
Wir begrüßen als Wirtschaftsministerium grundsätzlich die Einigung, die die Bundesregierung jetzt getroffen hat, zu effektiven Maßnahmen und machen uns für unseren Teil, einiges ist ja auch für uns in dem veröffentlichten Papier drin, jetzt schnell an die Umsetzung.
Dann Herr Blank dazu.
Ja, auch an Herrn Cornelius bitte. Inwieweit war denn die Wirtschaftsministerin eingebunden? Herr Merz hat heute Morgen ja gesagt, dass sie nicht dabei war in der Villa Borsig. Wie weit war sie eingebunden? War sie in ständigem Kontakt mit dem Kanzler? Und können Sie verraten, warum sie nicht dabei war?
Der Koalitionsausschuss besteht aus den Mitgliedern, die Ihnen bekannt sind. Die haben getagt. Und ansonsten ist sichergestellt, dass die Fachexpertise aller Häuser und auch der Fachministerin selbstverständlich in die Beratungen einfließt.
Können Sie das ein bisschen konkretisieren, wie das sichergestellt ist?
Gab es da Telefonate? Solche Papiere und solche Vorbereitungen, die werden ja nicht aus der hohlen Hand geschöpft, sondern werden vorher geprüft, inhaltlich geprüft. Und da gibt es hinreichend Möglichkeiten, sich inhaltlich auszutauschen mit Papieren und so weiter.
Darf ich noch eine Nachfrage an das Wirtschaftsministerium stellen? Sieht sich denn die Ministerin ausreichend eingebunden in die Arbeit des Koalitionsausschusses am Wochenende?
Ich gehe davon aus, mir liegt nichts anderweitiges vor.
Herr Fitztum dazu.
Ich würde ganz gerne zu dem Beschluss der Gesundheitsreform
auch. Wir bleiben mal noch bei den Energiepreisen. Wir kommen dann, ich würde gerne thematisch so ein bisschen bündeln, weil es so viele sind.
Gut, dann aber. Ich kann das nicht trennen, weil die Entlastung der 1.000 Euro auch im Zusammenhang mit den Energiepreisen, die Zahlung der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, soll finanziert werden jetzt durch die Tabaksteuer. Das war eigentlich im Gesundheitspaket enthalten. Was bedeutet das jetzt? Ist das Geld, wird das einfach nur verschoben oder ist das im Rahmen der Gesundheitsreform also keine Diskussion mehr?
Also was die steuerlichen Fragen angeht, fällt das gar nicht in den Zuständigkeitsbereich des BMG, was eine Tabaksteuer, also eine Erhöhung der Tabaksteuer angehen würde. Ansonsten sind die Inhalte ja noch gar nicht kommuniziert worden in Gänze. Also ich kann dazu jetzt nichts weiter sagen.
Wie, verstehe ich nicht. Die Tabaksteuer ist doch kommuniziert worden, steht im Papier.
Das ja, Thema. Aber ich meinte jetzt, ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir für die Tabaksteuer als BMG nicht zuständig sind. Also ich weiß nicht, ob der Kollege,
genau.
Herr Kall aus dem BMG.
Vielen Dank.
Ja, ich kann gerne was sagen. Sie haben völlig recht. Im Papier steht, dass die Steuer- und sozialversicherungsabgabenfreie Entlastungsprämie über eine Erhöhung der Tabaksteuer finanziert werden soll. mit dieser Entlastungsprämie von 1.000 Euro finden wir eine ganz wesentliche Entlastung jetzt auch über dieses Jahr 2026 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie wissen vielleicht, dass die Inflationsausgleichsprämie, die es in den letzten Jahren gab, sehr erfolgreich war, dass über 80% der Unternehmen, die auch bezahlt haben an ihre Beschäftigten, und das eine ganz wesentliche Entlastung war, die auch hier Vorbild ist. Insofern, diese Entlastungsprämie ist eine ganz wesentliche Entlastung, die die Bundesregierung an diesem Wochenende beschlossen hat, zusätzlich zu dem Energie-Sofortprogramm mit den drei Maßnahmen, die darin genannt sind. Wie gesagt, Gegenfinanzierung über Tabaksteuer. Im Koalitionsvertrag war ohnehin eine Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen. Die wird jetzt vorgezogen und an dieser Erhöhung der Tabaksteuer wird jetzt gearbeitet. Ich kann Ihnen heute noch nicht die konkreten Zahlen dazu nennen. Das ist natürlich durchgerechnet worden, wird jetzt umgesetzt. Das heißt nicht, dass nicht möglicherweise mit der Tabaksteuer auch noch anderes finanziert werden kann, aber da gibt es sozusagen parallele Prozesse, was Reform GKV, gesetzliche Krankenversicherung angeht und die Finanzbedarfe dort, wird es ja jetzt auch sehr zügig Reformvorschläge geben, hat die Koalition sich ja auch auf den weiteren Zeitplan verständigt. Insofern werden Sie dann dort mehr dazu hören. Sicher ist erstmal, wir werden die Erhöhung der Tabaksteuer nutzen, um diese Entlastungsprämie von 1.000 Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finanzieren.
So, dann zu diesem Thema. Herr Steiner, Herr Rusch und dann Herr Jessen. Welches Mikro ist es? Auf welcher Seite? Da.
Schwarz, genau, danke. Dieses hier. Ich würde ganz gerne verstehen, wie Sie denn genau jetzt auf diese 2-Monats-Frist gekommen sind und als zweites, ob es auch die Möglichkeit gibt, diese 2 Monate für die Entlastung gegebenenfalls noch auszuweiten.
Auf die zweite Frage kann ich Ihnen keine Antwort geben, beziehungsweise die Antwort geben, dass der Beschluss eindeutig ist für 2 Monate. Und das führt dann auch zur ersten Frage. Die Finanzierbarkeit ist natürlich auch ein entscheidender Parameter für den Rahmen, der gesetzt werden kann. Und es ist auch eine politische Abschätzungs- und Abwägungsfrage, wenn man die Ursachen der Preissteigerung betrachtet. Die weltpolitische Dynamik scheint das ein Rahmen zu sein, in dem man mit Veränderungen hoffen kann, aber nicht rechnen muss.
Genau, die Kosten sind ja auch genannt im Papier, 1,6 Milliarden Euro allein für die 2 Monate. Die müssen natürlich gegenfinanziert sein. Das ist auch im Papier dargelegt, wie diese Kosten gegenfinanziert werden. Und daraus ergibt sich, dass das für 2 Monate aber nicht länger möglich ist.
Dann habe ich doch noch eine Nachfrage, Herr Keil, dazu. Denn die Tabaksteuer wird traditionell vor allem von einkommensschwächeren Personen bezahlt, da dort die Raucherquote am höchsten ist. Ist das sozial?
Also, da würde ich dann schauen wollen auf die konkrete Ausgestaltung und die konkrete Erhöhung der Tabaksteuer. Es hat natürlich auch gesundheitsfördernde, präventive Aspekte, die Tabaksteuer, und eine gewisse Verhaltenssteuerung. Aber vielmehr könnte man doch auf Ihre Frage schauen, auf das Gesamtpaket an Maßnahmen. Wenn man auf 2026 anschaut, wirklich in der Breite die Entlastung bei den Spritpreisen, die wirklich alle entlastet, und gerade auch die, die sich eben diese hohen Spritpreise nicht leisten können, plus die 1.000 Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was eine wirkliche Entlastung ist, wie gesagt, in den letzten Jahren mit der Inflationsausgleichsprämie auch sehr gut funktioniert hat. Und dann hat sich die Koalition ja auch weitreichende weitere Reformen auch verständigt an diesem Wochenende und sich festgelegt, dass eine Einkommensteuerreform zur wesentlichen Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen ab dem 1. Januar 2027 gelten soll. Das heißt, der Bundesfinanzminister, der mit Hochdruck an dieser Einkommensteuerreform arbeitet, wird diese vorlegen. Die wird weiter beraten werden, damit sie Anfang 2027 in Kraft tritt und damit dauerhaft klar die kleinen und mittleren Einkommen entlastet. Insofern, wenn Sie auf das Gesamtpaket schauen, dann haben wir gerade die kleinen und mittleren Einkommen im Blick, die sich diese enormen krisenbedingten Belastungen nicht leisten können.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Rusch dazu und dann Herr Jessen.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times, Herr Cornelius. Vielleicht können Sie was zu dem Hintergrund noch sagen. Also warum hat man sich für eine indirekte Entlastung bei den Spritpreisen entschieden, also wo abhängig ist, dass die Mineralölindustrie die Steuersenkung an die Verbraucher weiterreicht, statt einer direkten Entlastung, wie beispielsweise eine Erhöhung der Pendlerpauschale und Was macht die Bundesregierung, wenn tatsächlich die Steuersenkung nicht an die Verbraucher weitergegeben wird? Hat man sich dazu schon Gedanken gemacht?
Jetzt muss ich einmal ganz kurz einen Regiehinweis geben, weil ich einfach wahnsinnig viele Fragen habe, vor allem zu diesem Themenkomplex. Und deswegen erinnere ich nochmal unsere Regel, eine Frage pro Person mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Es war jetzt bei jedem so, dass es zwei schon in der ersten Frage waren. Einfach der Fairness halber, wenn wir nochmal einen Loop schaffen, außer Sie, Herr Steiner, das stimmt. Wenn wir nochmal die Zeit haben, dann nochmal Fragen. Aber wir bleiben bei der Regel, eine Frage pro Person mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Danke.
Dann beantworte ich die Frage und die Nachfrage. Die Frage nach dem Instrument. Sie haben ja in den letzten Tagen und Wochen auch die Debatte mitbekommen, die auch die interne Debatte der Bundesregierung gespiegelt hat. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Instrumente. Alle Instrumente haben Vor- und Nachteile, die Sie auch alle kennen und auch darüber berichtet haben. Dieses Instrument scheint nun eines zu sein, das auch starke Vorteile bietet. Ich stelle nicht in Abrede, dass es auch Nachteile gibt oder Risiken gibt. Das eine Risiko haben Sie benannt, das Risiko der Weitergabe. Und ich habe noch mal darauf, kann noch mal darauf verweisen, was ich vorhin gesagt habe, dass es Kontroll- und Aufsichtsmöglichkeiten gibt, die die Bundesregierung ausnutzen wird und dass die Weitergabe von uns erwartet wird.
Herr Jessen dazu.
Ja, ich glaube, ich richte die Frage an Herrn Kall. Die jetzt beschlossene Maßnahme hat den Vorteil, dass sie schnell wirkt, wenn die Mineralölkonzerne mitmachen. Sie hat den Nachteil, dass es Gießkanne ist. Davon profitieren auch Autofahrer, die es eigentlich nicht nötig hätten, in den Genuss dieser Entlastung zu kommen. Präsident Trump hat angekündigt, dass man wohl bis November mit höheren Mineralölpreisen wird rechnen müssen. Vor dem Hintergrund erwägt oder plant Ihr Haus eine sozial dann gerechtere Entlastungsregelung für die Zukunft nach Ablauf der zwei Monate in Angriff zu nehmen?
Also, der Bundesfinanzminister hat heute Morgen in der Pressekonferenz ja nicht ausgeschlossen, dass es je nach weiterem Verlauf dieser Krise auch weitere Maßnahmen geben kann. Für den Moment und für die kommenden Wochen haben wir diese Entlastungen beschlossen und sie sollen auch in der Breite wirken und schnell wirken. Und damit ist man eben bei der Senkung der Energiesteuer, einer Senkung der Pendlerpauschale, eine Erhöhung der Pendlerpauschale, würden die meisten erst mit der nächsten Steuererklärung dann auch spüren. Wir haben uns jetzt für schnelle Entlastungen durchaus auch in der Breite entschieden, die aber ja nochmals gerade in dem Zusammenspiel der Maßnahmen auch mit der Entlastungsprämie zusammen gerade denen helfen, die eben mit kleinen und mittleren Einkommen diese Preissteigerung nicht ohne weiteres stemmen können.
Ja, die schnelle Wirkung habe ich ja eingangs erwähnt. Dennoch die Frage, wenn, und das ist ja absehbar, über den 2-Monats-Zeitraum hinaus die erhöhte Kostenbelastung da sein wird, plant dann für diesen Fall, und das muss jetzt in Angriff genommen werden, wenn es passieren soll, das Finanzministerium eine sozial gerechtere Entlastung auch bei den Spritkosten?
Also was wir jetzt in Angriff nehmen, ist heute Nacht beschlossen worden, gegen 1 Uhr in diesem Papier. Und da setzen wir jetzt die entsprechenden Gesetzentwürfe sehr schnell um, sind mit den Fraktionen im Kontakt, dass es da schnellstmöglich dann auch die entsprechenden Gesetzesbeschlüsse im Deutschen Bundestag gibt. Das machen wir jetzt. Ansonsten kann man, glaube ich, immer nur sagen, dass Krisen dynamisch verlaufen, dass sie möglicherweise auch weitere Maßnahmen erfordern. Aber für den Moment hat die Bundesregierung, hat die Koalition sich auf diese Maßnahmen geeinigt. Und das sind aus unserer Sicht auch die wirksamen Sofortmaßnahmen jetzt für die kommenden Wochen und Monate. Wie gesagt, im Zusammenspiel immer aus dem kurzfristigen Krisenmanagement und den langfristigen Entlastungen. Stichwort Entlastungsprämie, Stichwort Einkommenssteuerreform. Also wir haben ja nicht nur Sofortmaßnahmen beschlossen, sondern ein Zusammenspiel auch mit dauerhaft wirkenden Entlastungen. Und das ist aus Sicht des Bundesfinanzministers auch die richtige Kombination, sich nicht aufs Krisenmanagement zu beschränken, sondern auch darüber hinaus zu arbeiten.
So, dann dazu der Kollege hier vorne neben Herrn Packroff, dann Frau Gierschig, dann Herr Delfs.
Ja, danke, Carsten Wiedemann, Tagesspiegel Background. An Herrn Cornelius oder Herrn Benzel, warum wurde die Senkung der Stromsteuer nicht beschlossen, die ja auch schon mal Teil, also für alle, die ja auch schon mal Teil des Koalitionsvertrages war und ja auch eine Entlastungsmöglichkeit böte?
Ich sagte ja, die verschiedenen Instrumente lagen auf dem Tisch. Sie wurden auch ausführlich diskutiert. Die Koalition hat sich dann für diesen Weg entschieden und nicht für die Stromsteuer. Es gibt da jetzt keine Begründung, die ich Ihnen nachliefern kann. Das sind auch interne Beratungen. Aber diese Entscheidung ist auch gefallen mit dem Blick jetzt auf die schnelle Umsetzbarkeit und weil sie unmittelbar das eigentliche zentrale Thema der Energiepreisbelastung berührt, nämlich den Benzinpreis.
Die Nachfrage an Herrn Wenzel, hätte das BMWE denn einen solchen Schritt, also Stromsteuersenkung, befürwortet?
Die Ministerin hat sich ja geäußert, was geeignete Maßnahmen sein können, hat dabei aber auch immer klargemacht, es ist ein breiter Strauß, der in der Regierung diskutiert wurde. Und ansonsten hat Herr Cornelius gerade klargemacht, mit welchem Ziel jetzt welche Maßnahmen beschlossen wurden.
Frau Gierschig und dann Herr Daes.
Kirsten Gierschig, eben war die Rede von schnellstmöglich umsetzen, wenn man das parlamentarische Verfahren betrachtet. Herr Kall, inwieweit, wie schnell kann es denn gehen, dass das quasi an der Tankstelle ankommt, diese Senkung der Steuer?
Ja, also schnellstmöglich. Wie gesagt, wir haben Beschlüsse von heute Nacht. Wir arbeiten jetzt die Gesetzentwürfe aus. Das wird sehr schnell gehen und wir sind mit den Fraktionen im Kontakt über ein schnellstmögliches parlamentarisches Verfahren, über das natürlich das Parlament die Hoheit hat und dann sagen wird, wann es diese Gesetzesänderung beschließen kann. Das soll schnellstmöglich in den kommenden Wochen geschehen.
Mhm. Und Nachfrage, ja?
Noch eine Nachfrage, und zwar Frau Schwesig sagt, wir werden morgen mit der Wirtschaft, den Gewerkschaften und den Kommunen beraten und daraus weitere Vorschläge erarbeiten. Mehr Entlastung ist notwendig. Ist der Bundesregierung bekannt, was Frau Schwesig irgendwie mit weiteren Beratungen meint oder ob sich das nur auf die Länder möglicherweise bezieht?
Da Sie ja selbst gerade von einem aktuellen Tweet berichten, weiß die Bundesregierung nichts, was Frau Schwesig damit beabsichtigt, und wir überlassen das dem politischen Verfahren. Die Beteiligung der Länder an dieser Maßnahme ist bei der hohen Forderungsquote der Länder auch wünschenswert.
Dann Herr Delfs, Herr Jung und Herr Rinke.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, Herr Kanius, zu dieser Krisenprämie. Wie wird die jetzt eigentlich noch mal von Seiten der Bundesregierung aktiv gegenüber den Unternehmen beworben, dass man sagt, hey, da gibt es die Möglichkeit, eure Arbeitnehmer zu entlasten oder ihnen mehr Geld zukommen zu lassen? Oder hofft man einfach jetzt darauf, dass die alle Zeitungen lesen und Radio hören und hier vielleicht auch die BPK gucken?
Ja, ich glaube, dass Sie hier alle hinreichend aktiv sind heute, um das in der Breite der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich vermute, dass die Bundesregierung auch auf die Erfahrungen der letzten Interventionen dieser Art zurückgreifen kann und die geeigneten Maßnahmen ergreift, um die Unternehmen auch von der Möglichkeit zu informieren.
Und dann habe ich eine Nachfrage, die wahrscheinlich eher nochmal auch an Karl oder an Sie, ich weiß nicht, ist denn diese... gibt es irgendeine Kalkulation, wie viele Unternehmen das möglicherweise in Anspruch nehmen? Also für den Steuerausfall ist ja jetzt schon eine Kalkulation da. Da müssen Sie auch kalkuliert haben, wie viele Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. Genau, ist da. Und das ist natürlich eine Maßnahme, die jetzt für ein Großunternehmen leichter ist als vielleicht für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen. Also gibt es da noch irgendeinen Versuch, das ein bisschen auszubalancieren, oder ist das einfach so pauschal jetzt für die gesamte Arbeitswelt sozusagen?
Ja, also es gibt, habe ich ja gesagt, Erfahrungswerte mit der Inflationsausgleichsprämie. Dazu gibt es Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wie viele Unternehmen in Deutschland diese bezahlt haben an ihre Beschäftigten. Ich habe in Erinnerung über 80%, das können Sie ja selber nochmal nachschauen. Das waren, wie gesagt, Statistiken des Statistischen Bundesamtes, die es dazu gab. Insofern gab es da einen sehr großen Erfolg und den wünschen wir uns natürlich wieder. Und da können dann auch Arbeitgeber ganz konkret dazu beitragen, ihre Beschäftigten zu entlasten und das Ganze eben frei von Sozialabgaben und Steuern und damit ein sehr effektives Entlastungsinstrument. Konkrete Zahlen, was sagen Steuermindereinnahmen durch die darauf eben nicht anfallende Einkommensteuer angeht, würde ich heute noch nicht nennen. Natürlich sind Berechnungen eingeflossen und ist das alles solide durchgerechnet worden. Aber auch dazu wird es eine Gesetzesänderung geben im Einkommensteuergesetz. Und damit werden wir dann natürlich auch die Zahlen vorlegen. Aber sehen Sie es mir nach, dass wenige Stunden nach so einem Beschluss wir noch nicht alle Zahlen dann auch öffentlich nennen, sondern da jetzt intensiv dran weiterarbeiten.
Herr Jung,
Die 1,6 Milliarden beziehen sich auf die Senkung der Energiesteuer für die 2 Monate. Zu der Entlastungsprämie finden sich im Papier keine Zahlen.
Herr Jung, Herr Rinke und Herr Steiner.
Ja, nur zum Verständnis, Herr Cornelius, weil ich den Kanzler die letzten Wochen auch so verstanden habe, dass es um zielgerichtete Maßnahmen geht und nicht Gießkanne. Können Sie nochmal erklären, warum aus Sicht der Bundesregierung jetzt auch Bürger unterstützt werden müssen, die höheren Preise problemlos verkraften können?
Ich muss noch mal darauf verweisen, was ich vorhin schon gesagt habe. Die unterschiedlichen Instrumente haben Vor- und Nachteile. Es gibt die Debatte, ob es sozialverträgliche Unterstützung braucht oder sozial stärker ausgeprägte Unterstützung. Es gibt die Debatte, ob man gezielt Vielfahrer unterstützen muss. Sie werden im Feintuning der Maßnahmen nie die perfekte Gerechtigkeit finden, zumal das Thema Gerechtigkeit auch sehr unterschiedlich definiert ist. Sie werden eine andere Vorstellung haben als vielleicht andere Marktteilnehmer. Und deswegen ist das jetzt von Beschluss der Koalition her, nach langen Verhandlungen, nach langer Debatte in der Koalition, eine Option, vor allem sehr schnell das zu entlasten, was am stärksten drückt. Das ist der Benzinpreis.
Und das drückt ja auch Öl- und Benzin-Dieselmangel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Warum war es denn jetzt kein Ziel, Anreize zu setzen, den Spritverbrauch zu senken?
Ich glaube, dass die Marktentwicklung im Moment am Öl- und am Energiemarkt allemal dazu beiträgt, dass das auch sich auf das Verhalten der Autofahrer auswirkt. Sie merken jetzt schon, dass es offenbar eine Zurückhaltung gibt. Und ich glaube, dass nochmal, dass diese Senkung jetzt um 17 Cent pro Liter dazu beiträgt, die Spitze zu nehmen. Auch gerade die, die viel fahren, die auf das Auto angewiesen sind. Dass wir reden von den Pflegekräften, die mit dem Auto fahren müssen, von Spediteuren, reden von Taxiunternehmen, wir reden von denen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, auch die Pendler. Und insofern ist das eine größtmögliche Abdeckung der betroffenen Gruppen.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, eine kurze Nachfrage. Ab wann gilt diese Regelung mit der 2-Monats-Frist eigentlich? Können Sie das sagen? Also gibt es da ein Stichdatum?
Ab Inkrafttreten des Gesetzes, gehe ich von aus.
Und ab wann ist das geplant? Also dann 1.
Mai? Das hat Herr Kall eben dazu schon sich geäußert. Das Verfahren wird jetzt schnellstmöglich eingeleitet und wir werden den Termin dann feststellen, wenn wir den Prozess eingeleitet haben.
Okay, und kurze Nachfrage. Die Wirtschaftsministerin hat ja eine spezielle Hilfe für das Güter- und Logistikgewerbe vorgeschlagen, weil die besonders betroffen sind. Verstehe ich das richtig, dass jetzt diese gesonderte Hilfe aber nicht kommt?
Die beschlossenen Maßnahmen kennen Sie und diese Spritpreissenkung wird natürlich auch das Güter- und Speditionsgewerbe entlasten.
Dann Herr Steiner.
Genau, dieses Mikro. Ich wollte nochmal nachfragen, Herr Kall, Sie müssen mir das nochmal erklären. In der Vergangenheit war es so, dass es einen tariflichen Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie in relativ vielen Branchen gab, wo es einen entsprechenden Tarifvertrag gab. Ist das jetzt erneut der Stand, worauf Sie vertrauen, dass das jetzt genauso stattfindet? Und gilt das dann auch für die Bundesbeschäftigten?
Ja, also ich habe da ja breit von Beschäftigten gesprochen. Das stimmt. Das sozusagen wesentliche Instrument, auch um das zu ermöglichen, waren natürlich dann Tarifvereinbarungen. Da setzen wir drauf, dass das auch wieder so funktioniert, zumal wir jetzt in einem geringeren Umfang diese Entlastungsprämie vorgeschlagen haben, nämlich von 1.000 Euro. Die Inflationsausgleichsprämie war ja bis zu 3.000 Euro und wurde trotzdem so stark genutzt. Deswegen ja, gehen wir davon aus, setzen wir darauf, dass das auch jetzt eine breite Wirkung hat. Und im Übrigen sind Unternehmen, sind Arbeitgeber frei darin, diese an ihre Beschäftigten zu zahlen.
Genau da wollte ich gerne nochmal anknüpfen mit der Nachfrage. Denn Unternehmer sind natürlich darin frei und wir haben jetzt den 13. April des Jahres. Sie soll in diesem Jahr gezahlt werden. Es gibt kaum Tarifvertragsverhandlungen, die jetzt sozusagen in diesem Jahr noch großartig wirksam werden würden, außer bei der Lufthansa vielleicht von mir aus. Wie wollen Sie den Unternehmer davon überzeugen, diese 1.000 Euro tatsächlich auszuzahlen? Ist da etwas geplant, wie eine doppelte Anrechnung auf die Gewerbesteuer, wie sie Enzo Weber vorschlägt?
Also, jetzt lassen Sie uns an der Ausgestaltung mal arbeiten. Das ist ein Beschluss von heute Nacht. Es gibt das Vorbild Inflationsausgleichsprämie, da hat das sehr gut funktioniert. Das zeigen auch die Zahlen und darauf werden wir aufbauen und das jetzt schnellstmöglich umsetzen. Und natürlich sind wir damit auch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite dann im Kontakt. Sie haben ja auch gesehen, dass der Bundesfinanzminister diesen Kontakt zu den Sozialpartnern intensiv gesucht hat und weiter suchen wird.
So,
Ich würde jetzt gerne eine letzte Runde machen, nochmal zu den Themen des Koalitionsausschusses und die aber möglichst knapp halten, weil es gibt viele weitere Fragen zu anderen Themen, dass wir thematisch ein bisschen vorankommen. Ich habe Herrn Rinke noch. Sie nochmal, Ihren Namen haben müssen. Wiedemann vom Tagesspiegel hier vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir hier einen Cut und machen thematisch weiter. Okay, dann Herr Wiedemann als erstes, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Eine Frage an Herrn Wenzel nochmal zu dem Papier. Da steht ja auch drin, dass man die heimische Gasförderung stärker ausbauen will. Da ist von gezielten oder von ausgewählten Projekten die Rede. Ist da auch jetzt noch weitere gesetzgeberische Aktivität auf Grundlage dieses Beschlusses geplant, um das anzustoßen?
In der Tat, das Papier enthält da eine politische Grundsatzaussage zur Förderung heimischer Gasvorkommen. Wenn das dann in konkrete Maßnahmen auch gesetzlich mündet, dann werden wir das wie üblich dann ankündigen. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich da noch nichts.
Okay, dann Herr Stascheid.
Ich hätte eine Frage zu der geplanten Einkommensteuerreform. Da würde mich interessieren, Frage an Herrn Cornelius und Herrn Kall, wie Sie mittlere Einkommen da definieren, beziehungsweise ab welchem Einkommen ein mittleres Einkommen kein mittleres Einkommen mehr ist.
Sie wissen ja, dass diese Definition häufig politischen Vorstellungen und Positionierungen der unterschiedlichen Parteien entspricht. Da gibt es keine fixe Definition. Und deswegen würde ich das dann Gesetzgebungsverfahren überlassen, wenn wir dann uns zum Jahresende in diese Richtung bewegen, da auch die Grenze zu ziehen, dann kann ich hier nicht vorweggreifen.
Das heißt, darüber ist noch nicht jetzt konkret gesprochen worden, weil es ja schon große Auswirkungen hätten, ob das jetzt 50.000 oder 80.000 wären zum Beispiel.
Also Sie können sicher sein, dass in Verhandlungen, die über 2 Tage gehen, über sehr viel gesprochen wurde, aber nicht alles wird jetzt hier öffentlich gemacht.
Dann der Kollege davor, von uns aus gesehen, wie er wie genau.
Nur eine kurze Frage zur Einnahmenseite, Herr Kall. Die Übergewinnsteuer, ist die jetzt mit dem Verschieben nach Brüssel endgültig vom Tisch?
Nein, das sind ja parallele Prozesse. Die Europäische Kommission hat gesagt, sie prüft die Übergewinnsteuer, steht mit dem Energiekrisenbeitrag, was ja das andere Wort für Übergewinnsteuer ist, ja auch im Papier drin, als eine Möglichkeit der Gegenfinanzierung neben kartellrechtlichen Maßnahmen, jeweils das gleiche Ziel besteht, nämlich übermäßige Krisenprofite abzuschöpfen und für Entlastungen zu nutzen. Ist klar, dass wir eine Gegenfinanzierung brauchen. Und wir warten darauf, dass die Europäische Kommission sich weiter dazu verhält, ob und wann sie dazu einen Rechtsakt vorlegen wird, einen Gesetzesvorschlag aus Brüssel.
Dann Herr Rinke.
Eine Frage an Herrn Cornelius zu dem Thema Gesundheitsreform. Da muss es ja jetzt sehr schnell gehen, weil ja ein konkretes Datum angegeben ist, 29. April für Kabinettsgesetzentwurf. Der Kanzler hat gesagt, wir werden deshalb im Grundsatz so viele Vorschläge wie möglich aus der Kommission umsetzen. Können Sie das ein bisschen präzisieren? Weil die Kommission hatte ja Einsparvorschläge von 42 Milliarden Euro genannt. Also wenn man sich dem annähern würde, wäre das ja wirklich eine sehr große Reform.
Das ist in der Tat so. Deswegen hat dieses Thema auch im Koalitionsausschuss eine sehr, sehr breite Rolle eingenommen. Die Gesundheitsministerin hat ihre Vorstellungen dargelegt und die Tatsache, dass der Koalitionsausschuss sie in ihren Plänen unterstützt, deutet darauf hin, dass die Vorgaben, die sie oder die Ausgestaltung des Gesetzes, die sie jetzt vorgenommen hat, auch mit den Zielrichtungen der Beantwortung ihrer Fragen, die Unterstützung der Koalitionsspitze hat. Das wird jetzt in das normale gesetzgeberische Verfahren eingebracht, also in die Frühkoordination und dann zum Ende des Monats ins Kabinett. Dann geht es durchs Parlament. Wie immer wird ein Gesetz im Laufe dieser Prozesse auch noch modifiziert. Es wird viel darüber gestritten werden. Sie werden viel zu schreiben haben. Und trotzdem ist der große Rahmen, den die Kommission gesetzt hat, der richtige. Und das wurde unterstützt.
Darf ich kurz nachfragen, gab es auch Punkte, wenn man so lange darüber beraten hat, die die Spitzen der Koalition jetzt ausgeschlossen haben? Es gab ja diverse Vorschläge. Ich erwähne nur beitragsfreie Mitversicherungen von Ehepartnern oder Zuckersteuer. Gibt es da einige Punkte, bei denen man sich darauf geeinigt hat, dass die nicht kommen?
Sie sehen ja an dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses, dass es dort keine Ausschlüsse gibt. Und auf mehr kann ich nicht verweisen.
Herr Fitzthum.
Dazu noch mal konkret, Herr Kall. Herr Klingbeil hat sich skeptisch geäußert, die Bürgergeldempfänger rauszunehmen. Heute gab es sogar morgens die Aussagen, es würde 1:1 umgesetzt. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf die Bürgergeldempfänger? Das sind immerhin 12 Milliarden Euro.
Also dazu sehe ich in den Beschlüssen nichts. Ich sehe den Beschluss, dass über die Reform der GKV weiter beraten wird. Und Sie haben recht, Herr Klingbeil hat sich im Interview mit der Süddeutschen Zeitung am Wochenende geäußert, so wie auch in früheren Äußerungen, und davor gewarnt, auf strukturelle Reformen zu verzichten und Kosten zwischen GKV und Haushalt hin und her zu schieben. Das ist keine Lösung, sondern wir brauchen strukturelle Reformen im Bereich GKV. Und nochmals aber, darüber wird weiter beraten. Inhaltlich findet sich dazu in den Beschlüssen nichts.
Okay, dann spiele ich jetzt den Ball nochmal zurück an Herrn Rinke. Rente und Lebensarbeitszeit.
Bitte?
Rente und Lebensarbeitszeit, wollten Sie noch sagen?
Ja, genau, danke.
Das machen wir jetzt noch und dann...
Eine Frage an Herrn Wenzel. Die Wirtschaftsministerin hatte ja vorgeschlagen, die Renteneintrittsalter oder die Rentenansprüche an die Lebenserwartung zu koppeln. So ähnliche Vorschläge gibt es auch aus der SPD. Ich hätte ganz gerne nachgefragt, weil das die Lebenserwartung ja sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen sozial Schwachen und Besserverdienenden, also bis zu 10 Jahre Unterschied, ob eigentlich eine soziale Staffelung in Ihrem Denken da auch mit vorgesehen ist.
Da fällt es mir noch ein bisschen schwer, in den Kopf der Ministerin reinzuschauen. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass langfristig da Reformen notwendig sind. Das ist ja auch, woran die Regierung arbeitet. Und wie das dann im Konkreten ausgestaltet wird, darüber wird dann zu beraten sein.
Darf ich die Frage weitergeben ans Arbeitsministerium? Thema Rente. Soll es eine soziale Staffelung geben bei der Kopplung der Rentenansprüche an die Lebensarbeitszeit, weil die Unterschiede zwischen Geringverdienern und Gutverdienern bei der Lebenserwartung so riesig sind in Deutschland?
Sie wissen ja, dass wir eine Rentenkommission eingesetzt haben, die noch vor der Sommerpause ihre Vorschläge vorlegen wird. Und zu Details, dem kann ich jetzt natürlich nicht vorgreifen. Mal ganz allgemein zur Lebenserwartung kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass im Moment, das ergab ja auch eine kleine Anfrage, die wir neulich beantwortet haben, die Lebenserwartung langsamer steigt als das Renteneintrittsalter.
So, dann machen wir Herr Jung unmittelbar dazu.
Ist okay.
Okay. Dann machen wir thematisch mal weiter. Jetzt ist Herr Warwick dann mit einer Frage zur Bundeswehr und zu Rheinmetall.
Ja. Laut Informationen aus dem Verteidigungsministerium basiert die gesamte Beschaffungsgrundlage für das Radar-System, die Kamikaze-Drohne von Rheinmetall, auf lediglich 2 Testflügen mit aufblasbaren Panzerattrappen in unter 1 Kilometer Entfernung, bedient von Rheinmetall-Mitarbeitern. Bei beiden Tests versagte der Zünder des Startboosters. Da würde mich interessieren, können Sie das so bestätigen und wie rechtfertigt die Bundesregierung einen Rahmenvertrag von über 2,5 Milliarden Euro für ein System, das seine Einsatzreife noch nicht nachgewiesen hat?
Also wenn Sie hier Bezug nehmen auf Tests, die Rheinmetall durchführen, dann darf ich Sie bitten, entsprechend sich auch an Rheinmetall zu wenden und die dann Ihre Tests bewerten. Das mache ich von dieser Stelle nicht. Und sofern Sie hier auf einen etwaigen Rahmenvertrag verweisen, dann wissen Sie, dass wir in Bezug auf den Vertrag mit Rheinmetall noch nicht durch die parlamentarische Befassung sind. Und da handhabe ich das hier wie üblich, dass wir vorab der parlamentarischen Befassung uns zu den Verträgen auch nicht einlassen.
Nachfrage dazu?
Ja, im Vertrag mit Rheinmetall heißt es lediglich, Auftraggeber und Auftragnehmer gehen übereinstimmend davon aus, dass das Produkt die Qualitätsvoraussetzung erfüllt. Nachweis steht aus, die Integration ins Führungssystem der Bundeswehr fehlt und die Startsignatur macht nach allem, was man weiß, die Position für den Gegner leicht aufklärbar. Da würde mich interessieren, ich denke, das können Sie durchaus sagen, nach welchen konkreten vergaberechtlichen und militärfachlichen Kriterien die Mittelverteilung von 10:1 zugunsten von Rheinmetall zustande kam. Und wie die Bundesregierung diese massive Bevorteilung von Rheinmetall gegenüber den 2 Mitbewerbern rechtfertigt.
Also vorab darf ich einmal betonen, dass ich mir nicht zu eigen mache, dass wir in irgendeiner Weise ein Unternehmen hier bevorteiligen würden oder andere benachteiligen würden. Auch da sehen Sie es mir nach, dass ich mich hier nicht zu etwaigen Verträgen äußere, die aufgrund der noch ausstehenden parlamentarischen Verfassung so noch nicht geschlossen sind. Vielleicht ganz allgemein nochmal zu dem Gesamtsystem LMS. Da haben wir uns ja auch hier an dieser Stelle schon breit und umfangreich zu eingelassen, dass wir hier also neue Verfahren gehen und sozusagen die Produktentwicklung und die Beschaffung Verfahren parallel verlaufen. Das möchte ich jetzt hier nicht alles nochmal wiederholen. Aber das gilt natürlich auch hier, dass wir also dieses neuartige Verfahren quasi betreiben. Und ergänzend auch dazu zu den Preisunterschieden haben wir uns hier auch schon häufig eingelassen, auch in Bezug auf diese LMS-Systeme, die eben nicht im Detail vergleichbar sind. Und das darf ich nochmal betonen, es geht hier um Rahmenverträge. Das heißt, es geht darum, dass man mögliche Abrufsummen hat. Das bedeutet nicht, und damit beziehe ich mich insbesondere auch auf die Verträge, die schon durch die parlamentarische Befassung gegangen sind, dass auch dieser Rahmen ausgeschöpft wird. Das beinhaltet der Begriff Rahmenvertrag.
So, dann werden wir jetzt mal außenpolitisch und ich würde mit Ungarn anfangen. Geben Sie mir noch mal ein Zeichen, wer dazu fragen wollte.
Ja,
Herr Höfle.
Ja, Höfle, DTS, guten Morgen oder guten Tag um die Uhrzeit. Herr Cornelius, was sind die Erwartungen der deutschen Bundesregierung an die künftige ungarische Regierung?
Ja, dieses Wahlergebnis hat die Bundesregierung nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie stuft es als historisch ein. Die Ungarinnen und Ungarn haben in einer Zahl wie nie zuvor ihre Stimmen abgegeben. Sie haben mit überwältigender Mehrheit nicht nur eine Regierung abgewählt, sondern ein System. Und nach 1989 haben sie einmal mehr die Freiheit gewählt. Das ist eine gute Nachricht für ganz Europa. Die Bundesregierung begrüßt es deswegen, weil auch die deutsche Europapolitik die deutschen Ziele und Ambitionen innerhalb der Europäischen Union damit leichter zu verfolgen sind. Von dieser Wahl geht noch ein sehr prinzipielles Zeichen aus. Die Ungarinnen und Ungarn haben der Welt bewiesen, dass es keinen unumkehrbaren Trend gibt hin zum Autoritären. Es gibt die Möglichkeit, dass dieses Pendel zurückschwingt. Und das haben wir gesehen. Die Bundesregierung hofft jetzt auf eine sehr konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union mit Ungarn. Die ungarische Regierung kann auf die Unterstützung Deutschlands in diesem Zusammenhang zählen. Und wir werden jetzt gemeinsam sehr schnell die Interessen vorantreiben. Der Bundeskanzler hat gestern Nacht bereits mit dem designierten Ministerpräsidenten telefoniert. Er hat ihm auch schriftlich gratuliert und hatte ihn ja vorher auch schon getroffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Und insofern gehen wir davon aus, dass da ein sehr konstruktives Verhältnis daraus erwächst.
Wird sich die Bundesregierung denn in Brüssel dafür einsetzen, dass die blockierten Gelder für Ungarn jetzt schnell freigegeben werden?
Das setzt sich die Bundesregierung stets für ein. Das ist das zentrale Thema, das momentan mit uns mit unserer Ukraine-Politik verbunden ist.
Nein, die Gelder für Ungarn. Habe ich gerade Ukraine gesagt? Ich habe mich versprochen. Ja, da werden auch Gelder blockiert, richtig. Nein, ich wollte wissen, ob die Bundesregierung sich einsetzt, dass die EU die Gelder für Ungarn frei
wird. Für diese Gelder gibt es Verfahren und gibt es Bedingungen der Europäischen Kommission. Und diesen Prozess überlassen wir der Kommission. Selbstverständlich streben wir eine größtmögliche Normalisierung mit der neuen Regierung in Ungarn.
Wir bleiben noch bei Ungarn. Herr Jung und dann Herr Wurze.
Ja, eine kurze Frage an Frau Teschauer. Waren die Wahlen fair aus Sicht der Bundesregierung?
Also so wie ich es wahrgenommen habe in den bisherigen öffentlichen Äußerungen, konnten wir keine Beanstandung bisher zur Kenntnis nehmen. Und Sie wissen auch, dass ODIHR sich heute im Laufe des Nachmittags um 15 Uhr öffentlich äußern wird. Insofern, wir gehen davon aus, dass diese unabhängige Wahlbeobachtung da nochmal deutlich macht, unter welchen Rahmenbedingungen die Wahlen stattgefunden haben. Wir im Moment keine Anzeichen.
Die Frage basiert darauf, dass die OECD und ODIHR in der Vergangenheit, also bei den letzten Wahlen, darauf hingewiesen hat, dass die Wahlen zwar frei waren, aber nicht fair. Und da Deutschland Teil dieser Institution ist, die Frage.
Genau, und deswegen ist es ja auch sehr richtig, dass wir auf ODIHR verweisen und deren öffentliche Äußerung, die wir heute Nachmittag, ich glaube, das ist 15 Uhr erwarten, dann nochmal uns anschauen. Aber wir haben keine gegenläufigen Anzeichen, so wie Herr Cornelius sagte. Wir haben für die Bundesregierung, der Außenminister auch, diese Wahlen zur Kenntnis genommen, den gewählten Kandidaten der Opposition beglückwünscht und ebenfalls die europäische Perspektive, die sich dafür auftut, insbesondere was Entscheidungen, die uns lange wichtig sind mit Blick auf die Ukraine angeht, erwarten und eine berechtigte Erwartung haben, dass wir hier vorankommen können.
Dann bei diesem Thema bleibend, Herr Wurzel, Herr Warwick und Herr Rinke.
Danke. Was bedeutet, Herr Cornelius, der Wahlausgang in Ungarn für die Ukraine-Hilfe?
Der bedeutet, dass es Hoffnung besteht, dass die Ukraine-Hilfe sehr zügig freigegeben werden kann. Darauf arbeitet die Bundesregierung hin und sieht deswegen einer zügigen Regierungsbildung in Ungarn mit Freude entgegen.
Vielleicht nochmal die Nachfrage. Hier bin ich. Was erwarten Sie da konkret jetzt für Schritte? Also wird da telefoniert? Werden da schon Forderungen erhoben von Seiten der Bundesregierung?
Ich glaube, die Forderungen, was heißt Forderungen? Das Ziel ist klar. Das Geld. Es gibt einen Beschluss des Europäischen Rates von vor Weihnachten, den Ungarn mitgetragen hat. Wir gehen davon aus, dass die neue ungarische Regierung zu diesem Beschluss steht. Sobald sie handlungsfähig ist, kann dann das Verfahren eingeleitet werden, die Gelder freizugeben.
Herr Warwick dazu?
Herr Cornelius, eine kurze Verständnisfrage. Ganz oft heißt es hier vom Podium in Bezug auf Wahlkommentierung, Wahlergebnisse würde man nicht kommentieren. Jetzt haben Sie hier sehr explizit die Referenz zu 89 gezogen. Einmal mehr die Freiheit gewählt, weg vom Autoritären. Das machen Sie bei anderen EU-Mitgliedstaaten nicht, wenn da Wahlergebnisse kommentiert werden, eben einfach nur dem jeweiligen Gewinner kommentiert wird. Können Sie uns dann nur sagen, wie da das Vorgehen der Bundesregierung ist? In welchem Fall lehnt man sich inhaltlich relativ weit aus dem Fenster und in welchem Fall beschränkt man sich auf das Beglückwünschen des Wahlsiegers?
Ich glaube, wir lehnen uns aus keinem Fenster, sondern wir würdigen die historische Dimension dieser Wahl, zumal es die europäische Handlungsfähigkeit stärkt. Das ist das zentrale Ziel der Bundesregierung, dass wir in Europa gerade angesichts der großen Weltkrisen, die wir haben, sehr geschlossen auftreten können, dass wir sehr als handlungsfähige Einheit wirken können. Und diese Chancen sind damit nochmal deutlich gestiegen.
Nachfrage. Aber meine Frage war ja etwa im Fall von Wahlen in Spanien, Frankreich oder auch in Lateinamerika, wurde sich oft darauf zurückgezogen, dass man Wahlergebnis inhaltlich nicht kommentiert. Das haben Sie jetzt im Fall von Ungarn gemacht. Da würde ich nur den Grund für erfahren.
Den Grund habe ich Ihnen genannt, warum diese Wahl von Bedeutung ist für die Bundesrepublik. Und ich glaube, dass wir jetzt keinen Whataboutism betreiben und keine Vergleichsgrößen anstellen. Es gibt keine Skala der Wahlbeglückwünschung, aber in diesem Fall ist der Glückwunsch angemessen.
Herr Rinke.
Ja, eine Nachfrage an Herrn Cornelius. Frau Deschauer, zu der Auszahlung dieses 90-Milliarden-Kredits, weil mir noch nicht ganz klar ist, wie das jetzt funktionieren kann. Also gibt es die Hoffnung, dass noch unter dem amtierenden Ministerpräsidenten Orban es jetzt zu einer Auszahlung kommt? Oder muss man abwarten, bis der neue Ministerpräsident im Amt ist? Und muss es dann auf Staats- und Regierungschefebene nochmal entschieden werden? Oder würde es reichen, wenn zum Beispiel in Brüssel dann die ständigen Vertreter noch mal zusammenkommen und einen Beschluss fassen?
Also was die Handlungsbereitschaft der nun abgewählten Regierung in Ungarn angeht, möchte ich keine Prognosen stellen. Je früher die Gelder freigegeben werden, desto besser für die Ukraine. Wir erwarten ja den Regierungswechsel für Mitte Mai etwa. Ich kann mich da nicht festlegen auf ein Datum und kann natürlich auch den ungarischen Prozessen nicht vorweggreifen. Ab diesem Zeitpunkt hoffen wir dann, dass ein Verfahren in Gang kommt. Über die technischen Abwicklungen, da bin ich momentan überfragt. Ich vermute, das reicht ein.
Ich würde es Ihnen präzise noch mal im Laufe der nächsten Minuten nachreichen wollen.
Dann machen wir thematisch weiter. Ich bin jetzt nochmal bei Frau Gierschig. Da sind meine eigenen Notizen etwas kryptisch. Konferenz am Mittwoch war das Stichwort. Ah, okay. Dann machen wir da einmal weiter.
Hallo, Claudia Buckenmeier. Eine Frage ans Auswärtige Amt, Frau Deschauer, Entschuldigung. Die am Mittwoch stattfindende Sudan-Konferenz. Ich wollte fragen, können Sie uns sagen, in welchem Umfang die Bundesregierung bisher humanitäre Hilfe im Sudan leistet und ob am Mittwoch weitere Mittel in welcher Höhe auch immer geplant sind, anzukündigen für die humanitäre Hilfe dort.
Das gibt mir die Gelegenheit, vielen Dank, Frau Buckenmeier, vielleicht noch mal ein paar grundsätzliche Aspekte zur Sudan-Konferenz mit allen hier zu teilen. Das wollte ich eigentlich aufgrund des Engzeitplans nicht, aber ich glaube, wenn es von generellem Interesse ist, wir richten als Bundesregierung konkret das Auswärtige Amt diesen Mittwoch, 15.04., eine internationale Konferenz zum Konflikt in Sudan aus. Die findet im Auswärtigen Amt statt. Anlass ist der 3. Jahrestag des Kriegsausbruchs. Ziel der Konferenz ist es, wie in den vergangenen Jahren bereits auch, ich muss darauf verweisen, dass Vorgängerkonferenzen in Paris und London stattgefunden haben, die Friedensbemühungen weiter voranzubringen und weitere dringend benötigte humanitäre Mittel für die notleidende Zivilbevölkerung in Sudan zu mobilisieren. Die Konferenz ist auch eine Plattform für zivile Vertreterinnen und Vertreter, um über Wege zu einer zivilen Transition und Perspektiven einer demokratisch legitimierten Nachkriegsordnung zu beraten. Ich erwähnte, es gab ähnliche Formate in Paris im Jahr 24, im vergangenen Jahr in London im Jahr 2025. Und Sie wissen auch, dass trotz intensiver Bemühungen und eines sehr konkreten Vorschlags zu einem Waffenstillstand, den die Quad, die sogenannte Quad, vorgelegt hat, das sind USA, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, im Moment keine der beiden Konfliktparteien zu einem Waffenstillstand bereit ist oder dem zustimmt. Also wir werden in Berlin hier diskutieren, wie wir weiter auf die wichtigen Akteure Einfluss nehmen können, aber auch regionale Akteure, die Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben und auf die Konfliktparteien. Und dazu gehört natürlich auch immer, dass wir einen Blick darauf, einen besonderen Blick darauf legen müssen und es auch tun, dass Sudan die größte humanitäre Katastrophe dieser Welt ist mit einem unfassbaren Leid, was wir wahrnehmen müssen und dass die humanitären Bedarfe immens sind. Ich werde und kann Ihnen jetzt keine Zahl vorab nennen, aber es wird sicher auch im Rahmen eines humanitären Segments dort Beiträge, und das wäre sehr wünschenswert, wenn die intensiv auch von anderen internationalen Partnern kämen, gesammelt werden und dann im Rahmen einer Pressekonferenz, die der Außenminister am Nachmittag des 15.04. gibt, sicher noch mal detaillierter unterlegen kann. Das ist der jetzige Stand.
Darf ich einmal kurz nachfragen, wie viel leistet denn die Bundesregierung bis jetzt an humanitärer Hilfe?
Da kann ich Ihnen die Zahlen, Sie wissen, dass wir natürlich jetzt im Jahr 26 noch am Anfang stehen, die Zahlen des vergangenen Jahres nennen. Wir sind weltweit einer der größten humanitären Geber in Sudan. Und allein in 2025 haben wir über 160 Millionen Euro für Sudan und seine Nachbarländer zur Verfügung gestellt.
So, wir haben noch knapp eine Viertelstunde, wenn die eine Stunde eingehalten werden soll, und aber thematisch noch ein bisschen was vor uns. Vielleicht können Sie alle das bei Ihren Fragen und Antworten berücksichtigen. Dafür wäre ich dankbar. Wir machen nämlich jetzt weiter mit dem größeren Komplex Iran. Und dazu ist Herr Blank dran erstmal.
Ja, Herr Cornelius, auch nochmal anschließend an die Äußerungen des Kanzlers von heute Morgen. Da hat er kritisiert, dass die Verhandlungen in Pakistan nicht ausreichend vorbereitet gewesen seien. Ist die angekündigte US-Blockade der Straße von Hormuz ein geeignetes Mittel, um Druck auf den Iran auszuüben, die Verhandlungen fortzusetzen? Und damit verbunden, Macron hat angekündigt, dass Frankreich und Großbritannien in den kommenden Tagen eine Konferenz für eine mögliche Hormuz-Mission einberufen werden. Wird Deutschland da dabei sein?
Ja, also die Bundesregierung hat weiter das Ziel, auf diplomatischem Weg ein dauerhaftes Ende dieses Krieges auszuhandeln. Diese diplomatische Lösung ist der einzige Weg, diesen Konflikt jetzt zu beruhigen und zu einem Ende zu führen. Deswegen gibt es für drei Elemente Verständigungspflicht. Das eine ist das Thema Straße von Hormuz, das zweite das iranische Nuklear- und Raketenprogramm. Das dritte Thema ist die iranische Unterstützung der Proxys in der Region. Darüber muss verhandelt werden. Wir haben ein fundamentales Interesse an einem diplomatischen Erfolg. Der Sie hier oben, Sie unsere Themen heute mit Spritpreis eine bedeutsame Größe für die Weltwirtschaft ausmachen wird. Der Bundeskanzler hat gesagt, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, einen Frieden zu stabilisieren, wenn es denn gelingt. Sie kennen die Sequenz, die die Bundesregierung für eine Teilnahme gegeben hat. Wir brauchen ein völkerrechtlich belastbares Mandat und wir brauchen einen Zielprozess. Dem dient auch die Vorbereitung, die jetzt unter der Führung Frankreichs stattfindet, in die Deutschland eingebunden ist. Die Straße von Hormuz ist nach oder die vermeintliche Blockade, wie Sie sie nennen, ist kein Ende dieses diplomatischen Prozesses. Wir interpretieren sie als Bewegung, den Druck zu erhöhen. Ich habe eben die drei Elemente genannt. Sie sehen daraus, dass Hormuz eine Art Faustpfand ist, offenbar nun für beide Seiten. Ich verweise auf eine Kommunikation des CENTCOM, der amerikanischen Central Command Führung, die nicht von der Blockade der Straße von Hormuz spricht, sondern der Blockade iranischer Häfen. Das ist eine andere Herangehensweise und die Bundesregierung gleichwohl ist sehr bemüht, auf den diplomatischen Pfaden jetzt diesen neu sich aufbauenden Druck zu nutzen, um zu einer Deeskalation zu kommen.
Dann doch noch eine kurze Nachfrage. Ist mir bekannt, dass es sich auf die Blockade iranischer Häfen und der Schiffe, die dort Öl gelagert haben und Öl getankt haben, angeht, dass es darum geht? Ist das für Sie ein geeignetes Mittel, um den Druck zu erhöhen?
Ich habe nur auf diese Kommunikation von CENTCOM verwiesen, um zu sagen, dass die Straße von Hormuz nicht blockiert wird von den USA, sondern die Häfen, das bedeutet, das hat andere Bedeutung dann für die Passierbarkeit oder die Frage, inwieweit die Straße genutzt werden kann oder nicht.
So, zu diesem Thema. Herr Jung, Herr Warwick, Herr Rusch, Herr Rinke, Herr Jessen. Mit der Bitte, sich möglichst knapp zu halten. Herr Jung.
Der US-Präsident hat von der Blockade gesprochen, Herr Cornelius.
Ja, ich verweise jetzt auf die Feinausführung von CENTCOM und gehe davon aus, dass das amerikanische Militär weiß, was es tut.
Ich gehe davon aus, dass der US-Präsident, dass da die Worte zählen. Kommt denn eine europäische Blockade der Straße jetzt in Frage? Weil jetzt gibt es eine iranische, eine amerikanische.
Ich glaube, die Frage muss ich jetzt nicht ernst nehmen.
Ja, weil es über europäische Missionen geht.
Ich glaube nicht, dass Sie ernsthaft von einer europäischen Blockade der Straße von Hormuz sprechen möchten.
Wir leben in wilden Zeiten. Ja.
Sie möglicherweise.
Herr Warwick.
Herr Cornelius, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Hält denn die Bundesregierung die von der CENTCOM angekündigte Blockade aller iranischen Häfen für einen völkerrechtskonformen Akt? Ja oder nein?
Die Bundesregierung gibt jetzt kein völkerrechtliches Urteil ab, aber die Blockade der Häfen hat im Rahmen der Kriegsführung eine andere völkerrechtliche Einordnung als die Blockade internationaler Schifffahrtswege.
Und dann noch apropos wilde Zeiten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat letzte Woche gegenüber CNN auf die Frage erklärt, ob die Welt jetzt sicherer sei als vor dem Angriffskrieg gegen den Iran. Im Wortlaut: absolut, dank des Leaderships von US-Präsident Donald Trump. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung denn diese Einschätzung des NATO-Generalsekretärs, dass die Welt dank der Führungsstärke von Trump und dem Angriffskrieg gegen den Iran sicherer geworden sei?
Mir sind die Äußerungen des NATO-Generalsekretärs nicht bekannt und ich werde auch nicht jede Äußerung eines anderen Politikers kommentieren.
Dann Herr Rusch.
Ja, die Frage richtet sich ans BMVG. Laut dem US-Präsidenten Donald Trump hat die USA damit begonnen, die Straße von Hormuz von iranischen Seeminen zu räumen. Kann und will sich Deutschland an der Seeminenräumung dort beteiligen?
Wir hatten ja diese Fragen hier tatsächlich schon öfter. Sie wissen, das hat sowohl der Kanzler als auch der Verteidigungsminister auch bereits mehrfach betont, dass sich die Frage eines konkreten Beitrags erstellen kann, wenn sozusagen die Rahmenbedingungen ganz klar sind. Das ist hier weiterhin nicht der Fall, sodass ich hier auch nicht auf hypothetische Gedankenspiele eingehe. Was könnten wir, was wollten wir? Ganz allgemein darf ich noch mal hervorheben, dass natürlich auch unsere Fähigkeiten im Rahmen der Minenabwehr, dass wir die haben. Die sind auch international anerkannt. Das zeigen wir beispielsweise gerade auch im NATO-Minenverband 1 in der Ostsee, wo wir uns beteiligen. Aber mit konkretem Bezug hier auf die Straße von Hormuz habe ich hier keine neuen Informationen mitzuteilen.
Nachfrage: Gab es von Seiten der USA eine konkrete Anfrage an die Bundesregierung dazu?
Sie wissen auch, das haben wir ja schon häufig kommentiert, dass wir uns immer im engen und vertrauensvollen Austausch finden. Und auch das halten wir hier wie immer, dass wir über diesen internen Austausch hier nicht kommunizieren.
Herr Rinke.
Kurze Nachfrage, Herr Cornelius. Ich habe nicht ganz verstanden, ob Deutschland jetzt an dieser von Frankreich organisierten Konferenz teilnimmt. Jetzt unabhängig davon, wann der Zeitpunkt eines wirklichen Einsatzes ist. Aber wenn Frankreich eine Konferenz für den Einsatz von Militärchefen in der Region organisiert, ist Deutschland dann dabei?
Deutschland hat vorsorgliche Planungen getroffen, aber ich habe Ihnen noch mal gesagt, die Sequenz für die Bundesregierung ist eindeutig. Es braucht ein internationales Mandat, es braucht ein Mandat des Bundestages und es braucht ein klares Ziel. Es gibt im Rahmen der vorläufigen Planung Überlegungen, was Deutschland beitragen könnte. Und diese Überlegungen werden sicherlich auf dem geeigneten Weg auch mit Frankreich geteilt.
Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, ist mir klar, dass Sie die Voraussetzungen brauchen und genannt haben. Heißt das, dass man jetzt formell an so einer Konferenz erstmal nicht teilnimmt?
Die Informationen werden geteilt.
Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Cornelius, die Bundesregierung. Herr Cornelius?
Ich höre Sie.
Okay, wunderbar. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche ja, glaube ich, angekündigt, selber direkt mit Iran zu verhandeln. Gilt das noch? In welchem Stadium ist dieser Prozess? Auf welcher Ebene und über welche Themen verhandeln Sie direkt mit dem Iran?
Die Bundesregierung ist an Gesprächen mit allen Konfliktparteien beteiligt. Sie wissen, dass der Außenminister vergangene Woche mit seinem iranischen Counterpart Haranchi gesprochen hat. Ansonsten beobachten wir die amerikanischen Verhandlungen. Wir stehen im engen Kontakt mit der US-Seite. Sie wissen auch, dass wir im engsten Kontakt mit der israelischen Seite stehen, weil der libanesische Teil des Kriegsschauplatzes nicht von geringerer Bedeutung ist. Die Vereinigten Staaten haben uns gebeten, auch mit Iran im Kontakt zu sein. Und daraus kann ich jetzt Ableitungen treffen. Aber ich habe über dieses Gespräch von letzter Woche hinaus keine weiteren Mitteilungen gerade zu machen.
Sie haben sicher zur Kenntnis genommen, dass der US-Präsident sich in sehr heftiger Weise über Papst Leo öffentlich in einem Rant geäußert hat. Er hat gesagt, er möge keinen Papst, der es für okay hält, dass Iran Nuklearwaffen besitzt. Verfügt die Bundesregierung über Erkenntnisse, dass der Papst es in Ordnung findet, dass Iran Atomwaffen besitze oder entwickeln könne?
Nein, über die Iran- und Uran-politische Haltung des Papstes liegen mir keine Informationen vor.
Herr Dinke, Sie wollten auch zu Trump und dem Papst fragen. Deswegen
hat sich jetzt durch die Frage erledigt.
Okay. Dann habe ich den Themenkomplex Ukraine auf meinem Zettel, der schon mal angeklungen ist. Gibt es dazu noch offene Fragen?
Die Nachrichtung von mir.
Okay, dann machen wir da weiter. Genau.
Ich glaube, es bezog sich auf die Frage von Herrn Rinke bezüglich des weiteren Vorgehens. 90 Milliarden und Freigabenotwendigkeit nochmal durch den ER. Also es gibt ja im Prinzip eine politische Beschlussfassung des Europäischen Rats und wir alle wissen, dass Ungarn seinerzeit auch dem zugestimmt hatte. Natürlich erwarten wir jetzt ein politisches Signal von ungarischer Seite, so wie Herr Cornelius das beschrieb, dass der Weg beschritten werden kann. Das ist unbenommen. Aber es geht dann zur konkreten Umsetzung um die Anpassung der sogenannten MFR-Verordnung. Und das kann technisch, das muss nicht nochmal vom ER beschlossen werden, sondern das kann technisch über den Rat oder den ASTV erfolgen. Das konkrete Prozedere ist, glaube ich, jetzt in Brüssel zu beschließen, wie das ausgestaltet wird.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Jung?
Ja, Thema Ukraine.
Ja, dazu.
Hat die Bundesregierung eine tatsächliche Waffenruhe bis Wochenende festgestellt?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Feststellung dazu getroffen haben. Mir liegen auch nicht vor, Erkenntnisse vor, ob sie gebrochen wurde. Da bin ich leider überfordert. Das ist die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse dazu brauchen immer eine gewisse Zeit. Aber ich weiß nicht, welcher das Auswärtige Amt Erkenntnisse oder.
Also es gibt zahlreiche Berichte also öffentlich zugängliche Berichte darüber, auf die Sie sich möglicherweise beziehen, die wir auch kennen, dass die Konfliktparteien sich wechselseitig adressieren, dass die Waffenruhe gebrochen worden sei. Also das ist der aktuelle Stand und dann schauen wir weiter, wenn wir nähere, detailliertere Erkenntnisse haben.
Herr Rusch dazu?
Ja, nur zu der Aussage jetzt von Frau Deschauer. Was bedeutet das jetzt? Gibt es eine Prognose da? Also gehen Sie jetzt von mehreren Wochen aus, dieser Prozess in Anspruch nimmt, oder mehreren Monaten?
Sie meinen jetzt in Bezug auf die Frage
auf die Ukraine?
Ich glaube, ich kann das gar nicht gut prognostizieren, aber ich kann unser Interesse als Bundesregierung, aber ehrlicherweise auch alle anderen europäischen Partner, denn es gibt ja einen europäischen Ratsbeschluss dazu, dass wir da sehr schnell vorankommen und die Gelder zügig ausgezahlt werden können. Das wäre das Ziel. Ich will es nicht unterlegen mit konkreten Daten und Zahlen.
Herr Höfle, war Ihre Frage auch dazu?
Zum Iran, aber das ist ja jetzt schon durch.
Dann stellen Sie die noch, weil Zeitfenster haben wir noch. Wir kommen ganz gut durch jetzt.
Ja, ich hätte Frau Deschauer gerne noch gefragt, noch mal zu den möglichen diplomatischen Verhandlungen mit dem Iran. Wie würde das AA eigentlich den Kanal bewerten, zur Botschaft zum Beispiel, den diplomatischen Kanal? Funktioniert er noch?
Zu welcher Botschaft?
Zur iranischen Botschaft in Deutschland.
Also es gibt eine iranische Botschaft in Deutschland und wir haben als Bundesregierung diplomatische Beziehungen zum Staat Iran, weil wir den anerkennen. Und Sie wissen, das erwähnte der Regierungssprecher gerade, dass der Außenminister, das war, glaube ich, letzten Donnerstagabend, mit dem iranischen Außenminister sich ausgetauscht hat. Das war ein auf die Sache fokussiertes Gespräch. Das war im Vorlauf der Islamabad-Verhandlungen. Da hat der Außenminister die Position der Bundesregierung sehr klar gemacht, die Erwartungshaltung und auch die Perspektive. Insofern, das Gespräch hat stattgefunden. Wenn Sie fragen, es gab jetzt keinen, ich glaube, es interessiert verschiedene, keinen neuerlichen Kontakt in dieser Form. Aber so wie der Bundeskanzler das angekündigt hat, wir sind da im Gespräch, so es aus unserer Sicht Sinn macht, eine Zielrichtung verfolgt und möglicherweise diplomatisch-politisch flankieren kann, was an sonstigen Gesprächen zwischen den unmittelbaren Konfliktparteien vonstatten geht.
Herr Jung, dazu noch?
Ja, weil Herr Cornelius und Frau Deschauer jetzt mal da sind im Vergleich zu letzter Woche. In der Öffentlichkeit hat es viel Kritik daran gegeben, dass es bisher von der Bundesregierung keine Verurteilung gab zu Trumps Drohung, die iranische Zivilisation auszulöschen angesichts der Völkermordverpflichtungen oder Völkermordkonventionsverpflichtungen der Bundesregierung. Würde mich dann nochmal interessieren, warum das bisher nicht passiert ist. Das ist ja ein menschheitshistorischer, einmaliger Vorgang.
Also meiner Erinnerung nach hat sich der Außenminister geäußert und der Bundeskanzler hat sich letzten Donnerstag auch geäußert. Also
ja, dass es Äußerungen gab, ist mir klar. Und wir haben ja auch Fragen dazu geschaut. Aber es gab bisher keine Verurteilung dessen, dass eine Zivilisation ausgelöscht.
Die Kategorisierung dieser Äußerungen überlasse ich Ihnen, aber ich glaube, wir haben uns hinreichend dazu geäußert.
Es gab Kritik daran? Gab es Kritik?
Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in so eine Kategorisierungs-Ping-Pong übergehen müssen.
Das ist so.
Und dann habe ich noch Herrn Warwick mit einer Frage zu Frankreich auf meiner Liste.
Frankreich hat kürzlich seine gesamten Goldreserven aus New York abgezogen und in Paris konzentriert und dadurch zudem einen Gewinn von 12,8 Milliarden Euro erzielt. Da würde mich interessieren, welche konkreten Gründe sprechen denn aus Sicht der Bundesregierung dagegen, dem Beispiel des französischen Partners zu folgen? Frank geht im Zweifel an Herrn Cornelius und das Finanzministerium.
Ich würde Sie im Zweifel dem Finanzministerium überlassen, aber meines Wissens nach sind die Goldreserven auch unter der Obhut der Bundesbank und dann müssten Sie die Frage dort adressieren. Ist das richtig?
Ja.
Wow, ich widerspreche das Finanzministerium.
Gut, aber dann noch, hat denn die Bundesregierung, ist ja auch nicht so, dass sie da völlig unbeteiligt ist, hat die Bundesregierung denn zumindest eine eigene Risikoanalyse aufgelegt zur realen Zugriffsfähigkeit auf die in den USA gelagerten deutschen Goldbestände in Höhe von immerhin 160 Milliarden Euro? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis im Hinblick auf mögliche politische Zugriffsbeschränkungen im Krisenfall auf jene Goldreserven?
Ja, die währungspolitischen Analysen der Bundesregierung sind sensibel, wie Sie sich denken können. Wenn es solche Analysen gäbe, würde ich sie nicht öffentlich teilen. Und noch einmal, die Währungspolitik obliegt der Bundesbank. Da müssten Sie dort nach den Risiken fragen.
So.
Das habe ich nicht gesagt. Ich muss genau zuhören.
So, ich habe jetzt keine weiteren Fragen auf meiner Liste und es regt sich auch nichts. Dann sind wir wieder erwarten mit nur einer geringen Überziehung durchgekommen. Vielen Dank für Ihre Disziplin, für Fragen und Antworten und einen guten Tag noch.